Ja, guten Morgen, so geht's besser, super. Ja, was sich da wohl drunter verbirgt, Leben in der Kraft des Gebets. Ich bin selber sehr gespannt. Ich habe am Freitagabend gehört, dass hier eine Gemeindeabend war über das Thema Gebet. Und da sage ich, das ist noch gut, das passt noch. Ich war nicht dabei, von daher bin ich total unbefangen oder konnte nicht dabei sein, bin ich unbefangen. Leben in der Kraft des Gebets. Und wenn wir uns überlegen, Gebet, dann war eigentlich meine erste Frage, warum beten wir überhaupt? Warum beten wir? Habt ihr das auch an dem Abend gehabt? Warum beten wir? Und dann meine zweite Frage war, warum hat eigentlich Jesus gebetet? Wenn schon er, der Sohn Gottes, gebetet hat, wie viel mehr wir dann? Aber warum beten wir? Darf man ruhig mal sagen. Warum beten? Warum betet ihr? Um eine Bitte. Um auch zu danken. Um den Willen Gottes zu erkennen. Gott zu loben und zu preisen. Halleluja. Bitte? Um die Beziehung zu leben mit dem lebendigen Gott. Stark. Der war gut, der Donnerstagabend. Ist sehr stark. Ja, warum beten wir? Es ist genau das, was es im Kern trifft. Gebet ist auch, mit dem Gebet sind wir am Herzschlag Gottes. Und es gibt eine ganz starke Stelle in Johannes 17, wo Jesus betet und so stark. Manche haben das genannt als Überschrift, das Gebet des Herrn. Oder Luther hat gesagt, das hohe priesterliche Gebet. Hohe priesterlich, weil Jesus nicht für sich gebetet hat, sondern er hat nur für die anderen gebetet. Er hat gebetet stellvertretend und das macht das so stark. Und jetzt gibt es was Besonderes in Johannes 17. Das hat 26 Verse und in denen 26 Verse gibt es ein Wort, ein kleines Wort, das kommt 19 Mal vor. 19 Mal, aber nicht in der guten Nachricht, Hoffnung für alle. Luther selber kommt es nur 11 Mal vor, sondern im griechischen Grundtext, wo es eben auch verfasst wurde, kommt ein Miniwort 19 Mal vor. Und wenn es so viel vorkommt, dann muss es was ganz Wichtiges sein. Und dieses Miniwort, einfach das, was man gehört hat, heißt Hina. Und Hina heißt damit. Damit. Jesus hat gebetet, damit Dinge geschehen. Ich gebe mal eine Kostprobe, Johannes 17, zum Beispiel 12, also ich nehme jetzt nicht alle 19, 12, Vers 12. Heiliger Vater, bewahre sie, die Jüngerin, in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. 13, nun aber komme ich zu dir und rede solches in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Und 20, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Gleich wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, damit auch sie in uns eins seien. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und 22, und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, damit sie eins seien, gleich wie wir eins sind. 19 Mal, damit. Jesus hat gebetet, damit das Reich Gottes auf der Erde sichtbar wird. Jesus hat gebetet, damit das Reich Gottes, das Königreich Gottes auf der Erde erkennbar wird. Jesus hat gebetet, damit Menschen rausgerissen werden aus der Finsternis und das Licht sie erfüllt, dass sie das Licht sehen, dass ihnen die Augen aufgehen. Jesus sagt an so vielen Stellen, sie sehen und sehen nicht. Sie haben Ohren und hören nicht und sie haben Augen und sehen nicht. Und das wollte Jesus durch das Gebet durchbrechen. Gebet ist eine Kraft, ist eine Beziehung, so wie wir es gesagt haben. Gebet, ich glaube sogar Gebet ist der Schlüssel, der Kern, um Menschen für Jesus zu gewinnen, um Erweckung zu kommen. Jesus hat gebetet und wir beten hier im Eggeretal, beten, damit Menschen zu Jesus kommen. Wir beten, damit die Finsternis hell wird, damit Licht hineinkommt, damit Menschen entrissen werden. Wir beten auch für den 21. September. Nicht einfach, damit wir einen schönen Abend haben, damit ein schönes Konzert und vielleicht noch schöne Noten und Töne. Wir beten, das ist eine Veranstaltung, damit Menschen zu Jesus finden. Und wir dürfen, so wie der Mick das am Eingang gesagt hat, überlegen, wo gibt es eine Person, wo wir für beten können, dass wir sie einladen zu dem Abend. Zwei ist besser, falls die eine nicht kann. Und drei ist noch besser. Aber fangt doch mit einem an. Eine Person. Jetzt schon überlegen, wo Gott uns das aufs Herz gibt. Und wenn jeder hier eine Person hat, ist voll der Abend. Und es geht ja nicht darum, ob wir 100 oder 200 oder nur 20 sind. Es geht darum, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann ist Freude im Himmel. Dann ist gewaltig was los. Da hat sich der ganze Einsatz gelohnt. Wenn man überhaupt spricht vom Lohn. Gebet. Gebet ist der Schlüssel, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Es gibt Situationen, wo wir beten und manchmal werden Gebete erhört und manchmal haben wir den Eindruck oder müssen sagen, es wird überhaupt nicht erhört. Warum? Warum werden Gebete manchmal erhört und warum nicht? Liegt es an uns? Unsere Art und Weise, vielleicht die Tonwahl, vielleicht die Wortwahl nicht getroffen. Woran liegt es? Es gibt eine ganz starke Stelle in der Bibel, im Alten Testament, die uns dahinter schauen lässt, und zwar bei dem Propheten Daniel. Der Prophet Daniel, das war ein betender Prophet, ganz stark. Prophet Daniel 9, also Daniel 9, 18, da betet er die Haltung, Herr, wir liegen vor dir mit unserem Gebet und wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Das ist Gebet. Es geht nicht darum, dass wir jetzt alle liegen, dass man sagt, man kann nur im Beten liegen. Darum geht es nicht, sondern es ist die Haltung. Es ist die Haltung, wir haben nichts zu bringen. Wir liegen vor dir, wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, was wir gemacht haben, sondern auf Gottes große Barmherzigkeit. Darauf vertrauen wir. Und der Prophet Daniel, der zeigt uns ganz stark Daniel 9. Da gibt es Verse 9 bis 19. Daniel 9, 4 bis 19 ist alles ein Gebet. Wie bei Jesus, das hohepriesterliche Gebet, alles ein Gebet. Und wenn wir das beten würden, einfach so jetzt beten würden, dann brauchen wir ungefähr 3 Minuten. Brauchen wir ungefähr 3 Minuten. Und dann ist das Starke, nach 3 Minuten wird das Gebet erhört. Und dann müssen wir sagen, wow, das ist doch stark, oder? Das ist stark. Weil in Daniel 9, 23 kommt der Erzengel Gabriel zu Daniel und sagt ihm, du viel Geliebter. Ich finde das so stark. Und ich sage euch, ich muss dabei bei dem Wort schon stehen bleiben, du viel Geliebter. Also früher muss ich sagen, habe ich immer gedacht, ja, der hat es gut. Zu dem kommt ein Engel und sagt noch, du viel Geliebter. Ja, und mir hier, ich hier? Und wenn wir das Wort Gottes ein bisschen besser kennen, dann müssen wir so nicht mehr drüber nachdenken. Warum? In Johannes 15, 9 sagt Jesus, es ist eine Art Gleichung, so wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch. Und im Griechischen ist da ein Wort, das heißt genauso. Genauso. Wenn ich mir das vorstelle, so wie der Vater Jesus liebt, diese Liebesbeziehung, genauso, nicht mehr, nicht weniger, sondern genauso liebt Jesus mich, jeden Einzelnen. Ist doch gewaltig, oder? Jetzt kommt es noch dicker. Johannes 17, wo das raus ist, Johannes 17, 23, da steht, so wie der Vater uns liebt, so liebt Jesus uns genauso. Ich sage euch, ich kriege Gänsehaut. Mir geht das durch und durch, wenn ich mir das vorstelle, was uns dazu gesagt ist. Wir sind nicht nur wie Daniel viel Geliebter, viel Geliebte, sondern wir sind viel, 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 vielmals Geliebte durch Jesus. Mit Jesus haben wir mehr, als je den alten Propheten gezeigt wurde. Und das muss uns bewusst werden. Es steht auch in Hebräer, die die haben sich das erwünscht, was wir heute sehen dürfen. Das ist ganz gewaltig. Wir sind viel, viel, viel mal geliebter. Und was sagt dann, wieder zurück zu Daniel 9,23, was sagt dann der Erzengel Gabriel zum Daniel? Er sagte ihm, Daniel, du viel Geliebter, dein Gebet, deine Worte, dein Flehen ist erhört worden. Wow, nach 3 Minuten, das ist stark. Das heißt, wenn wir anfangen zu beten, also er sagt übrigens, am Anfang deines Gebetes ist dein Gebet erhört worden. Das heißt, wenn wir beten, das müssen wir uns vorstellen, sobald wir rufen den Namen Jesus Christus oder Aber, lieber Vater oder wie wir Papi oder Herr, wie wir auch beten, sobald wir starten mit dem Gebet, wird unser Gebet gehört. Dann ist die himmlische Welt voll in Bewegung. Ist uns das bewusst? Wenn wir sagen, aber lieber Vater, sagt, mach dir gerade so. Es ist voll auf Empfang. Und die ganze himmlische Welt ist dran, jetzt abzuwarten, was da rauskommt. So, jetzt gibt es nur ein Problem. Das hat derselbe Prophet, der Daniel. Daniel 10, das nächste Kapitel. Daniel 10. 2-3, da heißt es, dass Daniel 3 Wochen in Trauer war. Er hat sich nicht mehr rasiert, die Haare nicht mehr geschnitten, hat gefastet, gefleht, gebettelt, was alles gibt, kasteit, wo er nur kann. Warum? Weil sein Gebet nach 3 Wochen noch nicht erhört wurde. Und da muss man sagen, hey Daniel, wo liegt das Problem? Hast du nicht genug gebetet? Hast du nicht genug gefastet? Hast du nicht genug geglaubt? Und ich sage euch, diesen blöden Hast-du-nicht-Geist, den müssen wir rausschmeißen. Weil hier sehen wir am Hand vom Wort Gottes, dass das überhaupt nichts mit Daniel zu tun hat. Wir suchen immer zuerst den Fehler bei uns. Welche Sünde habe ich nicht bekannt? Wo habe ich da jemanden schräg angeschaut oder was auch immer kommt? Alles zu bereinigen ist okay, aber hier geht es um was anderes. Wieso wird der Daniel einmal nach 3 Minuten erhört und derselbe vielgeliebte Prophet nach 3 Wochen nicht? Das Problem liegt nicht beim Daniel. Es liegt ganz woanders. Und da haben wir, sorry, 0 Ahnung davon. In Daniel 10,12 heißt es, am ersten Tag deines Gebet ist dein Gebet erhört worden. Und dann musst du sagen, wieso hat er nach 3 Wochen noch nicht Bescheid? Was ich vorhin gesagt habe, wenn wir starten mit dem Namen Gottes, wird das Gebet erhört. Da ist die ganze himmlische Welt voll in Bewegung. Am ersten Tag deines Gebetes ist dein Gebet erhört worden, aber erst nach 3 Wochen ist es sichtbar geworden. Vorher ist es nach 3 Minuten sichtbar geworden und jetzt erst nach 3 Wochen. Und warum? Das steht auch da. Daniel 10,13. Da sagt der Erzengel Gabriel, dass er im Kampf gestanden hat gegen die Finsternismächte, die haben ihn aufgehalten, um nach Daniel zu kommen. Ist doch gewaltig, oder? Und jetzt kommt es noch dicker. Der Erzengel Gabriel, der hat es noch nicht mal allein schaffen können. Da musst du sagen, hey, das sind doch eigentlich so starke Bodyguards. Selbst der braucht Hilfe. Der hat gesagt, ich habe es nicht geschafft und ich habe den Erzengel Michael noch mit dazugenommen. Und die beiden haben 3 Wochen gebraucht, um diese Finsternismächte rauszuschmeißen. Ist doch gewaltig. Und ich sage einfach, wir haben eigentlich 0 Ahnung davon, was passiert, wenn wir starten mit Gebet. Was da für eine Power dahinter ist. Und ich sage euch, Johannes 3,12, der Nikodemus, der kommt abends zu Jesus, der Lehrer Israel, wenn jemand was weiß, dann der. Und der kommt zu Jesus abends und sagt, und Jesus muss ihm sagen, ihr habt noch nicht mal Ahnung von den irdischen Dingen, wie wollt ihr dann was von den himmlischen wissen? Und er hat kein Wort darauf, Nikodemus, der hat keine Ahnung. Und jetzt müssen wir uns fragen, wie kommen wir denn dahin, dass wir die himmlische Welt verstehen? Das ist ganz einfach. Durch das Wort Gottes. Dass wir das Wort Gottes aufmachen, dass wir das Wort Gottes lesen, dass es unsere Nahrung wird. Und zwar nicht so Fast Food, mal schnell zwischendurch. Jetzt habe ich gesagt, jetzt gibt es eine 5-Minuten-Andacht. Und da habe ich zuerst überlegt, ob ich die aufnehmen soll bei uns im Sortiment. Und da habe ich gesagt, nein, ich will keine 5-Minuten-Sortiment oder Terrine oder sonst irgendwas. Wir müssen mehr Zeit haben mit dem Wort Gottes. Wenn es uns das Wichtigste ist. Wir müssen lernen, das Wort Gottes zu lesen, so wie es da steht und eins zu eins nehmen. Und ich sage euch, Freundschaft mit dem Wort Gottes bedeutet Freundschaft mit dem Heiligen Geist, weil der Heilige Geist ist der Autor der Heiligen Schrift. Wenn ich das Wort Gottes verstehen will, dann muss ich hineinschauen, was steht da, und Gott bitten, dass es mir öffnet. Jemand hat mal gesagt, je mehr wir das Wort Gottes öffnen, umso mehr öffnet sich das Wort Gottes mir. Aber wenn ich es daheim zu habe, seit der Konfirmation oder seit dem Unti-Abschluss im Regal, dann ist es schön, mal abstauben. Aber das bringt nichts, das macht nichts mit mir, es verändert mich nicht. Wir müssen das Wort Gottes nehmen und es muss uns eine Nahrung sein. Ich sage immer, wenn Jesus schon, Johannes 4, 34 sagte, das Wort Gottes ist meine Speise. Wenn das schon Jesus Speise war, wie viel mehr muss das unsere Speise sein? Wir kommen nicht hin mit Fast Food. Wir brauchen mehr. Und das Schöne ist, ich weiß gar nicht, ob ihr das versteht, aber je mehr wir Hunger haben nach dem Wort Gottes, umso mehr Hunger haben wir. Ich weiß nicht, ob man es versteht. Ich habe noch mehr Hunger, je mehr Hunger ich habe. Und es ist nicht wie beim Essen, dass man immer so ein leeres Gefühl hat, sondern wir werden voll, voll des Geistes, voll des Wortes. Jesus sagt ganz einfach, Matthäus 7,7, betet, dann wird euch gegeben. Es ist so einfach, betet, dann wird euch gegeben. Suchet, dann werdet ihr finden. Klopfet an, dann wird euch aufgetan werden. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgemacht. Es scheint so einfach, es ist auch so einfach. Nur wir müssen auch aushalten. Und dann dieses starke Wort, Matthäus 7, 11, später ein bisschen, da heißt es, solches sagte Jesus von der Gebetserhörung. Und dann sagte er, ihr, die ihr schon böse seid, zu euren Kindern seid ihr gut. Wie viel mehr, dieses Wort geht mir so rein, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Und an einer anderen Stelle, Lukas 11, 13, heißt es, wie viel mehr wird der Vater denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Gott wartet nur darauf, dass wir ihn bitten. Und vielleicht kann unser Gebet auch mal anders aussehen, dass wir starten, wir haben es vorhin gehört, mit Dank. Dass wir einfach mal danken dafür, dass Gott Gott ist, dass Gott mich sieht, dass Gott mich liebt, dass Gott alles um mich weiß. Und manchmal muss man das buchstabieren, A-L-L-E-S, alles weiß er. Auch die Not, der Mist, der Dreck, aber auch die Möglichkeiten. Dass wir einfach danken für das, dann, dass wir danken, dass wir überhaupt zu ihm kommen dürfen, dass wir beten dürfen, dass er uns erhört. Und dann, das ist nämlich dann der Glaube, dass wir dafür danken, dass die Antwort schon fast da ist und dass wir sie erkennen können. Beten zu lernen. Jesus hat einmal gesagt, Johannes 6, 63, meine Worte sind Geist und Leben. Das ist für mich wie ein Gleichnis. Ich sehe das immer mathematisch auch. Jesu Worte ist gleich Geist plus Leben. Wenn ich leben will, dann ist es Geist plus Jesu Worte. Es geht nicht anders. So, ich habe euch noch was mitgebracht. Ich tue das Blatt gleich rumdrehen, dass ihr genug Zeit habt. Und dann sagt ihr mir einfach, was ihr seht. Aber wir machen das so, dass wir nicht einfach reinbrüllen. Weil dann könnte es sein, dass die anderen sagen, ja, das habe ich auch gesehen. Oder viel was anderes denken. Also ich drehe es einfach rum und man sagt gar nichts. Merkt euch einfach, was ihr seht. Ist gut? So, jetzt werden die meisten wahrscheinlich sagen, ich sehe einen schwarzen Punkt. Das ist vollkommen richtig. Das ist so, das ist einfach ein schwarzer Punkt. Aber der schwarze Punkt macht höchstens 2, vielleicht 3% von der ganzen Fläche aus. Und ich glaube, die allerwenigsten, vielleicht keiner, hat hier gesagt, ich sehe ganz viel weiße Fläche. Und wir müssen lernen, auch im Gebet, nicht nur immer auf diesen schwarzen Punkt zu kommen, auf diesen Punkt, der mich interessiert. Jesus hat im hohepriesterlichen Gebet überhaupt nicht für sich gebetet, sondern für die Anliegen des Vaters und der Jünger, dass das Reich Gottes gebaut wird. Vielleicht müssen wir im Gebet auch für Unteregger nochmal ganz anders denken. Nicht nur auf diesen schwarzen Punkt, sondern viel weiter. Gebet ist viel mehr, ist viel größer. Wir müssen mal auf die weiße Fläche kommen und sehen, wer ist Gott, wie ist Gott, ihn loben, preisen. Das war alles, was am Anfang kam. Ihn erheben als König und vielleicht ganz am Schluss noch sagen, was uns noch Not tut. Jesus weiß, bevor, es heißt, bevor ihr den Vater bittet, da weiß er schon, was ihr wünscht. Er sieht es, weil er uns lieb hat. Und vielleicht ist es auch so, ich spreche da aus Erfahrung, vielleicht ist es so, dass das Problem ist, nicht nur im Gebet, sondern auch im Miteinander, in der Gemeinde, dass wir den anderen, die andere immer auf diesen schwarzen Punkt reduzieren. Und sehen überhaupt nicht das Ganze mehr. Das viel, viel mehr. Und dafür muss uns der Geist Gottes die Augen öffnen. Das geht bei manchen schlagartig und bei dem anderen braucht es halt stückweise, immer wieder ein bisschen. Wir müssen auch lernen, die Leiter, Gemeindeleitung, nicht immer auf diesen schwarzen Punkt zu reduzieren. Sie sollten, sie müssten, sie könnten. Sondern das Meer sehen. Und sie segnen, also nicht das Urlaubsmeer, wir sind da ziemlich nah dran mit EE, sondern das EHR, das Meer sehen. Und wie sehen wir das Meer? Ich komme wieder darauf zurück, indem wir auf das Wort Gottes schauen, dass wir sehen, was steht da drin. Jesus hat zu diesem hergelaufenen Halunken Hauptmann gesagt, Matthäus 10, 18, da sagte zu ihm, also der ist ja stark wie hergelaufen aus der Sicht, der jüdischen Sicht, gell, natürlich. Da sagte der Hauptmann, Jesus, wenn ich meinen Leuten sage, mach das, dann machen die das. Und wenn ich zu denen sage, lass das, dann lassen die das. Und genauso hast du Vollmacht über die himmlische und die irdische Welt. Und genauso wirst du sagen, wenn du ein Wort sagst, mein Knecht wird gesund, der hat ja noch nicht mal für sich selber gebetet, der Hauptmann, sondern für seinen Knecht, noch nicht mal für jemanden aus seiner Familie, für seinen Knecht. Und wer macht das schon? Und dann sagt Jesus ihm ein Wort und er sagt ihm eben Matthäus 18, wow, so einen Glauben habe ich nirgends gefunden in ganz Israel. Und dann müssen wir uns überlegen, aber dafür ist er doch gekommen, dass er Glauben findet. Und hat ihn nirgendwo gefunden an diesem hergelaufenen Hauptmann von Heide, da findet er den Glauben. Schon gewaltig. Und er möchte ihn auch bei uns finden. Dass wir Dinge, die Jesus gesagt hat, eins für eins glauben. So natürlich, wie der Hauptmann das gemacht hat. Einfach sagen, steht hier und dann ist es so. Dann glaube ich das. Und dass Jesus auch bei uns sagt, wow, der Name einsetzt. So einen Glauben habe ich nirgendwo gefunden, in ganz Unterecke oder in der ganzen Gasse oder Straße oder sonst wo. Dass wir die Dinge für Realität sehen. Dass wir jetzt schon sehen, was ist im Wort Gottes drin. Und das verändert unser Leben, da wächst Glaube. Ich habe das mal versucht aufzuschreiben. In dem Sinne, der Hauptgrund, warum wir ein Leben führen, voller Versagen und Schwäche, ist unser Mangel an Erkenntnis dessen, was Gott uns gegeben hat in Jesus Christus. Und das ist vielleicht die rote Linie auch. Der Hauptgrund, warum wir ein Leben führen, voller Versagen, voller Schwäche, ist unser Mangel an Erkenntnis dessen, was Gott der Vater uns in Jesus Christus gegeben hat, schon geschenkt hat. Wir sehen es einfach nicht. Und ich sage euch, ich bin höher gesprungen als der Daniel nach seinem 3-Minuten-Gebet, als ich diesen Satz, den ich da formuliert habe, gefunden habe in der Bibel. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Es ist genau so. Und es steht schon in der Schrift. Und wenn wir so Dinge entdecken, Luther hat auch ein Turmerlebnis gehabt, der wegen einem Wort, Römer 1, 27, hat er gesagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das hat sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und deswegen können wir heute die Schrift in unserer Sprache lesen, dass wir sie lesen können. Verstehen können wir sie erst durch den Heiligen Geist. Aber lesen können wir sie schon mal. Wegen diesem einen Wort. Und da können wir drum bitten. Man hat mal genannt, das ist das Kairos-Wort. Das ist uns ein Wort. Es kann sein, dem anderen interessiert es gar nicht. Ich sage, ich kann jetzt nichts mehr anfangen. Wichtig ist nicht, was den anderen reinfährt, sondern dass das Wort Gottes uns reinfährt und dass es uns verändert und dass wir nicht so bleiben. Ich finde das Schlimmste, was man einem wünschen kann, bleib so, wie du bist. Da muss ich sagen, nein, das will ich nicht. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich will verändern, weil ich weiß, so wie ich bin, ist es nicht richtig, ist auch nicht okay. Schloss, wisst ihr am besten, meine Frau noch besser. Veränderung. So, wo habe ich das gefunden? Philemon 6. Also Philemon hat nur ein Kapitel, deswegen der sechste Vers. Was steht da drin? Da steht drin, wie wir im Glauben wachsen können. Da steht drin, das sagt der Paulus dem Philemon, dein Glaube wird stark, dein Glaube wird kräftig, dein Glaube wird gegründet. Und jetzt pass auf, wodurch? Dadurch, dass du erkennst, was dir geschenkt ist, was dir gegeben ist in Jesus Christus. Sag ich, Mensch, ist genau das Ding. Ja. Und wir müssen auch andersrum, wenn wir Sachen verfassen und wir sehen, sie ist nicht heilig-schriftkonform, dann müssen wir es vergessen. Und wenn wir noch so tolle Träume und Sichte und alles hatten, fast vom Boden abheben, wenn es nicht gemäß der Schrift ist, dann ist es nicht von Gott. Das kann man eins zu eins sagen. Weil Gott wird nie gegen sich selber leben oder Dinge sagen. Es ist immer, wir können anhand von der Schrift, können wir sehen, ob das von Gott ist oder nicht. Und in 50 Jahren, wenn es soweit noch ist und Jesus noch nicht wieder da ist, dann gibt es wieder ganz andere Gesellschaften. Aber auch dann können wir nur sehen, anhand von der Heiligen Schrift, vom Wort Gottes, ob es von Gott ist. Da kann kommen, wer will. Es wird durchlichtet durch das Wort Gottes. Philemon 6, also unser, das heißt, wenn ich mir das vorstelle, mein Glaube wird stark, wird kräftig, wird gegründet, dadurch, dass ich erkenne, was mir in Jesus Christus schon gegeben ist. Ja, genau. Und wie lerne ich das? Ich komme wieder zurück. Durch das Wort Gottes, dass wir es nehmen, dass wir es lesen, dass wir es inhalieren, dass es eins wird mit uns. Jesus sagt, Matthäus 4,4, der Mensch, übrigens sagt es gegenüber dem Widersacher, das müssen wir auch, der Mensch, der lebt nicht vom Brot allein, vom Fastfood, nicht, davon leben wir nicht allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes herauskommt. Davon leben wir, das macht uns wirklich satt. Das Brot, was wir heute Morgen gegessen haben, das macht uns am Mittag wieder hungrig, deswegen essen wir wieder Mittagessen. Aber das Wort Gottes, das macht uns satt, das ist eine Nahrung, eine lebenswichtige Nahrung, deswegen Lebensmittel, das ist ein Lebensmittel in dem Sinn. Ganz stark. Und ich glaube, dass wir immer wieder um Dinge beten und bitteln und betteln, die wir schon lange haben. Also mir geht es so oft. Und dann überfährt es mich manchmal. Und dann muss ich sagen, also mal ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn ich in Gespräche gehe, in schwierige Gespräche, wo auch schon waren, auf der Arbeit, Schule oder sonst irgendwo, schwierige Gespräche. Dann habe ich früher immer gebetet, oh Herr Jesus, komm doch bitte, 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 noch vielleicht 7-mal, bitte, bitte, bitte mit, hilf mir da drin. Das kann ich heute nicht mehr. Heute sagt mir das Wort Gottes was anderes. Wenn ich sehe Matthäus 28,20, da steht, da sagt Jesus, ich bin alle Tage bei euch. So, stellt vor, jetzt bete ich, oh Jesus, bitte, 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 komm doch mit mir. Und dann sehe ich jetzt so, dass Jesus da steht und sagt, ey, ich bin doch schon da. Warum bittest du denn nicht? Und ich bete immer noch weiter, oh bitte, 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 bitte. Und ich sage, ich bin da, hallo, hörst du es? Und ich höre das nicht, weil ich einfach immer wieder, oh bitte, 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 bitte. Versteht ihr, was ich meine? So, dann gehe ich heute ganz neu in die Gespräche und sage, oh Herr Jesus, ich danke dir, dass du jetzt mit mir kommst in das Gespräch, in die Begegnung. Und das wird richtig gut, weil du da bist. Das wird richtig gut. Und ich werde viel hören, ich werde viel lernen. Und wo ich was sagen darf, beitragen darf, da hilfst du mir. Amen. Und dann wird das richtig gut. Selbst wenn es komisch ist für mich, für die Situation wird es richtig gut werden. Amen. Und so müssen wir lernen aus dem Wort Gottes, wo sind Dinge, um die ich schon bitte, die mir schon lang geschenkt ist. Oder wir können beten, oh ja, ich fühle mich so allein. So allein. Und ich sage euch, man kann auch in der Freundschaft, in der Gemeinschaft, in der Gemeinde, in der Ehe, in allen Bereichen, man kann mit Menschen ganz eng zusammen sein und total einsam sein. Das gibt's. Es gibt Menschen, die haben einen Blick dafür. Die gehen dann auf sie zu. Sagen die, oh, bist du so einsam. Sondern die haben einen Blick, ein seelsorgerliches Gespür dafür. Und die können das auffangen. Auch die Not dahinter. So, und da müssen wir einfach wissen, wenn wir beten, oh, ich fühle mich so allein. Da müssen wir, ich habe das schon mal gesagt, eigentlich zu unserer Seele sprechen. Sagen, oh. Jetzt sage ich, David hat es auch gemacht, Psalm 103. Der hat gesagt, lobe den Herrn meine Seele. Also vielleicht hat er es auch so gemacht, so, du Seele, du lobst jetzt den Herrn. Du hörst jetzt auf mit dem Kräs. Du vergisst jetzt nicht, was er dir Gutes getan hat. Der hat dir alle deine Sünden vergeben und so weiter. So wird er zwar nicht gebetet haben, aber stelle ich mir so vor. So müssen wir auch zu unserer Seele sprechen und sagen, wenn wir uns so einsam fühlen, so allein, dann müssen wir sagen, oh, liebe Seele, hast du noch nicht gehört? Matthäus 28, 20, Jesus spricht, ich bin alle Tage bei euch, bis an der Weltende. Dann ist er auch jetzt da. Oder das starke Wort, ich fühle mich so verlassen. Da müssen wir sagen, liebe Seele, das ist dein Problem. Noch nie gehört, Hebräer 13, 5, da steht geschrieben, Gott spricht, ich will euch nicht verlassen und niemals allein lassen, von euch weichen. Das ist im Hebräischen, ist es eine doppelte Verneinung. Hebräer 13, 9, nicht verlassen und nie von dir weichen. Stärker geht's gar nicht, das ist eine der stärksten Stellen. Und da müssen wir einfach sehen, dass das Wort uns zieht und nicht die Gefühle. Vor 2 Wochen, da habe ich Jesus noch so stark gefühlt im Gebet und da und Visionen und Träume und heute bin ich so allein. Da müssen wir sagen, liebe Seele, Gefühle oder wie auch heißt, das ist dein Problem, kennst du nicht das Wort Gottes, noch nie gehört. Und dann müssen wir sozusagen unseren Gefühlen das Wort Gottes entgegenhalten. Und dann wächst Glaube. Ich sehe das bei dem Hauptmann überhaupt nicht anders. Der hat auch gesagt, Jesus, du sagst es und dann passiert es. Und das ist der Kinderglaube. Jesus sagt, werdet doch wie die Kinder. Wir dürfen nicht so viel denken, wir haben so Köpfe. Manchmal kommen wir gar nicht durch die Tür, so Köpfe haben wir. Und wir müssen ein Herz haben. Wir müssen sagen, werden wie die Kinder. Und das ist der Glaube, den Jesus ehrt, den Gott, der Vater sehen will. Oder auch, wir sind nicht allein. Wir haben Kühnheit. Ich bin überhaupt kein kühner Typ. Aber Kühnheit gehört mir in Jesus Christus. Und dann kann ich sagen mit Philipper 4, 13, ich bin stark in dem Herrn, ich vermag alles durch Christus in mir. Wenn das schon Paulus, Mr. Christian, sagt, er vermag alles durch Christus in mir, dann können wir auch durch Nöte gehen. Ist nicht so einfach, wenn man mal drin steckt. Aber es gibt einen Tunnel, es gibt ein Licht da drin auch. Da können wir auch durch solche Nöte gehen. Wir vermögen alles durch Christus. Und dann auch, wenn wir am Boden liegen und nicht mehr können, dann können wir aber immer noch eins sagen, 1. Johannes 4, 4, der in mir ist stärker als der, der in der Welt ist. Und da wächst Glaube, da wächst Glaube. Ganz stark. Segen gehört mir. Wir sind die Gesegneten. Jesus sagt zu seinen Jüngern, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Sie werden nicht dann irgendwann mal gesegnet, wenn sie fliegen wie die Engel. Sie sind gesegnet und so sind wir gesegnet. Epheser 1, 3, da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, und jetzt kommt's, der uns gesegnet hat, nicht wird, sondern er hat uns gesegnet. Und womit? Mit allem geistlichen Segen im Himmel. Alles. Und noch viel mehr, was wir hier sehen. Noch viel mehr in der geistlichen Welt. Und das sehen wir erst, wenn wir ins Wort Gottes hineinschauen. Der Epheserbrief hat mein Leben dermaßen verändert. Jemand hat mal gesagt, der Epheserbrief sind wie die Alpen Gottes. Und es ist so eine Power. Und ich denke manchmal, jetzt habe ich so ein Stück. Und dann muss ich sagen, es ist ja ein Ministück von dem Ganzen, was es noch gibt. Es hat noch viel, viel mehr. Weil Gott ist nie fertig. Der hat immer noch mehr. Den können wir nicht erfassen. Das ganze Universum und darüber hinaus, das ist alles noch viel zu wenig. Und dieser gewaltige Gott, der kennt mich mit Namen, der weiß um mich, der liebt mich. Und dann hat der Tausch am Kreuz stattgefunden, dass ich da nicht mehr hängen muss, sondern dass Jesus in seiner Liebe, der Vater, in dieser Vaterliebe hat er getauscht. Er sieht mich nur noch wie durch Jesus hindurch. Das ist so gewaltig. Das ist die starke Liebe des Vaters. Und wir leben im Sieg. Wir sehen auch, dieser schwarze Punkt ist immer, was wir an Verlust haben. Ich neige auch dazu, total. Aber ich lerne dadurch, diesen Verlusten, diesen verlorenen Schlachten immer wieder den Sieg Jesu entgegenzuhalten. Wie mache ich das? Da gehe ich einfach her und danke, selbst in der Niederlage. Da danke ich einfach, 1. Korinther 15, 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat, heißt es im Griechen, nicht geben wird, der uns den Sieg gegeben hat durch Jesus Christus. Der Sieg hat am Kreuz stattgefunden, als Jesus sprach, Johannes 19, 30, es ist vollbracht. Da hat er den Sieg vollbracht. Dadurch sind wir mit Jesus auf der Siegerseite. Der Widersacher ist nur noch wie ein Guerillakämpfer, der schlägt einfach nochmal da, wo er kann, rein. Das sieht man immer da im Nahen Osten, wo die ganzen Kämpfe da alles sind. Und wo überall. Das sind einfach Guerillagruppen, die wissen schon lange, die haben keine Chance, die haben verloren. Aber sie kämpfen, sie tun die Regierung immer einfach nochmal einen reinwürgen wollen. Und so müssen wir das sehen. Also der Sieg gehört schon uns. Johannes sagt es auch ganz toll, 1. Johannes 5, 4, da sagt er, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Nicht überwinden wird, sondern er hat überwinden. Und danach kommt dann auch, warum? Und wie das geschieht, 1. Johannes 5, 5, das sagte, das ist der Sieg, dass wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes, der Christus ist. Und wenn wir das aussprechen, wir müssen wieder lernen, ich sage euch, ich lerne es auch, wir müssen aussprechen in unserem stillen Raum und auch wenn wir mit dem Bus unterwegs sind, wir müssen aussprechen die Wahrheiten Gottes und dann wächst Glaube. Und wir lernen hineinzuschauen in diese zweite himmlische Welt, weil das Wort Gottes hat eine Power, also Kraft, Wort Gottes heißt eigentlich Dynamis. Und Dynamis, also Dynamit kommt von Dynamis und das heißt eigentlich, wenn wir das Wort Gottes hineinsprechen in Situationen, dann geschieht Gottes Kraft, nicht meine Kraft, Gottes Kraft, weil es ist sein Wort. Was ich nehme, eins zu eins und ich spreche es hinein in Situationen. Verheißungen, die ganze Bibel ist voll von Verheißungen. Der Werner Gitt hat sie mal gezählt, 6532 sind es. Und von denen haben sich über die Hälfte, 3200 noch was, haben sich schon erfüllt. Und die anderen werden sich genauso erfüllen. Das ist irgendeine Zahl wie sonst noch was. Ich glaube 10.25 Uhr, dass es überhaupt wahr sein könnte, dass eine Verheißung wahr werden könnte, wenn man die vorher sagt. Und die alle sind eins zu eins aufgegangen und die anderen werden genauso aufgehen. Wir werden staunen. Und wir sind Zeitzeugen. Wir können das Wort Gottes nehmen heute und hineinsprechen in Situationen. Leben im Sieg. Und dann müssen wir sagen, ja, der Mr. Paulus, der Mr. Christian, ja, der hat gut reden, der hat ja viel erlebt mit Gott. Aber ich sage euch, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, wenn es mir dreckig geht, dann lese ich immer 2. Korinther 11, 23 bis 33, da steht drin, was der Paulus auch noch erlebt hat. Da erzählt er auf seine ganze Nöte, da sagt er, er ist 5-mal ausgepeitscht worden mit 39 Schlägen. Und die haben vorne in die Peitschen kleine Knochensplitter reingemacht. Wisst ihr was, wenn ein Schlag schon bei uns draufkommt, wir sind matsch. 5-mal ist er ausgepeitscht worden. 3-mal ist er geschlagen worden mit Stöcke, wahrscheinlich genauso viel, 39-mal, weil die Juden durften ja einfach nicht über 40 kommen, deswegen haben sie lieber einen weniger gemacht. Zweimal ist er gesteinigt worden, 2-mal Schiffbruch erlitten und dabei 1-mal Tag und Nacht auf dem Meer geschwommen, also getrieben auf einem Stück Holz. Und von Räuber überfallen, Nöte gehabt, Menschen, die ihm wieder gesagt haben und. Wenn es euch dreckig geht, lest es mal, dann wisst ihr, wie gut uns geht. Und dieser Paulus, der sagt, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat in Jesus Christus. Und dann muss man sagen, hey Paulus, siehst du die Realität nicht? Dann musst du sagen, doch, und wie ich sie sehe. Aber das Irdische ist eins und das Himmlische ist das Bessere und das Andere. Und da müssen wir hinkommen. Da müssen wir hinkommen. Oh, ich könnte noch mehr schwärmen. Gemeinschaft gehört uns. Gemeinschaft gehört uns. Die Gemeinschaft der Heiligen, sagte Paulus so viel. Heilige sind alle die, die zu Jesus gehören, die in die Gemeinde hineingehören. Die Gemeinschaft gehört uns. Es ist so stark. 1. Korinther 6, 17 heißt es, wer dem Herrn anhängt, wer zum Herrn gehört, der ist ein Geist mit ihm. Ich sage euch, mir zittert es. Wenn ich überlegte, könnt ihr es verstehen? Wenn wir zu Gott gehören, dann sind wir ein Geist mit ihm. So was Gewaltiges. Wir lernen, ihn zu verstehen. Wir lernen, zu hören, was er sagt. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Manche sagen, ich höre die Stimme vom Dunkel immer viel mehr als die anderen. Da muss ich sagen, was ist das Problem? Meine Schafe, sagt Jesus, hören meine Stimme. Und wir sind zu seinen Schafen, wir gehören zu ihm, also hören wir seine Stimme. Vielleicht müssen wir die Stopfen da rausholen oder irgendwas, aber wir sind dazu berufen, Gottes Stimme zu hören. Und zwar immer besser. Hören kann man trainieren. Durchs Wort Gottes, durch den Geist Gottes. Also wir haben Gemeinschaften, wir sind berufen, nicht Einzelkämpfer und Einzelleute zu sein, sondern in Gemeinschaft zu leben. Die Gemeinde vor Ort ist eigentlich der Ort, der uns geschenkt ist zur Stärke und zum Segen. Und es ist sowas von einem Vorrecht, dass wir hier nicht verfolgt werden. Wenn der Gottesdienst rum ist, wir können sogar Mittag essen. Da können wir Gott loben, können wir auf die Knie gehen, danken. Andere Orte, da werden Menschen verfolgt und die tanzen und hüpfen vielleicht noch viel mehr als wir. Das kann es nicht sein, der Umstand. Sondern wir müssen sehen, dass Gott etwas macht mit unserem Herzen, dass es verändert. Beten. Beten ist der Schlüssel dazu, auch jemand sagt, du sagst es, mit der Beziehung. Die Beziehung zu Gott. Wir pflegen sie. Wir reden mit Gott, wir beten und sehen durch das Wort Gottes, wer er ist, wie er ist und was er für uns bereit hat. Ist ganz einfach. Die Maria ist ja zu Jesus gekommen, voller Trauer. Sie sieht nur die Notsituation, dass der Lazarus tot ist, ihr Bruder. Und Jesus sagt ihr ein Wort da hinein, noch vor der Auferweckung. Johannes 11, 40, das sagte ihr Maria. Und das sagte zu uns heute Morgen auch, jeden Einzelnen mit Namen. Wenn du glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Es muss uns so reingehen. Wenn du glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn ich glaube, kann jeder für sich sagen, wenn ich glaube, dann werde ich die Herrlichkeit Gottes sehen. Das ist auch nicht etwas, dass wir etwas machen mit dem Wort, dass wir es reinkarnieren oder sonst irgendwas, sondern dass wir das lebendige Wort Gottes aussprechen, aufnehmen in unserem Leben und dass es uns verändert von Zeit zu Zeit bis in Ewigkeit, mehr und mehr. So, eigentlich wollte ich ja auch predigen über Epheser 1,17. Es war ja hochkompliziert, ich habe fast gehört, wo wahrscheinlich haben manche gedacht, boah, das ist ja ein Ding und hoffentlich ist das nicht alles, es ist ein bisschen anders geworden. Aber das ist ganz stark, es ist mein regelmäßiges Gebet. Epheser 1, 17 bis 23. Und was ist da drin? Da sagte Paulus einfach, dass er ohne Unterlass betet für diese Gemeinde in Ephesus. Und er ist total begeistert von der Gemeinde. Und warum? Die haben zwei Merkmale, die Gemeinde. Und das wünsche ich mir für uns hier auch. Die haben zwei, und alle Gemeinden Gottes, die haben zwei Merkmale. Paulus sagt, ich höre nicht mehr auf, für euch zu danken und zu beten. Warum? Weil er von dem Glauben von ihnen gehört hat und von der Liebe zu allen Heiligen. Ist das stark, oder? Das sind die zwei Dinge. Und dann kommt noch ein bisschen drauf, wo er sagt, fast, jetzt kommt es dann um Vollkommenheit, dass er sagt eben, Gott gebe euch den Geist der Weisheit und der Erkenntnis. Das ist dann nachher, dass wir weiter wachsen können. Gott gebe euch den Geist der Weisheit und Erkenntnis und dann gebe er euch auch ein Herz, das sehen kann. Erleuchtete Augen des Herzens. Wir können mit den Augen sehen und können nichts sehen, sagt Jesus an der Stelle. Aber mit dem Herzensaugen können wir was sehen, was wir vielleicht mit den Augen nicht sehen können. Und das ist diese Ebene, die Himmelsreich Gottes Ebene. Und davon spricht hier der Paulus, erleuchtete Augen des Herzens, damit wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind und erkennen das Heil, die Rettung für alle, für die ganze Welt. Dass wir das erkennen. Und dann am Schluss, das haut mich immer wieder um, Epheser 1, 19 bis 21, dann sagt Paulus, dass dieselbe Kraft, mit der Gott, der Vater, Jesus von den Toten auferweckt hat, genau dieselbe Kraft, dieselbe Power. Was muss das für eine Power sein, dass einer von den Toten auferweckt? Jetzt pass auf, dieselbe Kraft, die Gott, die Jesus von den Toten auferweckt hat, dieselbe Kraft ist in uns und in allen Heiligen wirksam. Boah, ihr seid brav hier. Eigentlich müsst ihr euch von den Stühlen, von den Höckern reißen. Wenn ich mir das vorstelle, diese Auferweckungskraft, diese Powerkraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die Kraft ist in mir, in allen Heiligen, also alle, die zu Jesus gehören, ist die wirksam. Aber wir wissen es nicht. Wir müssen das proklamieren, feiern, danken. Wenn wir morgens aufstehen, oh, ich danke dir, ich gehe jetzt mit der Auferweckungskraft Jesu in diesen Tag. Ich habe sie schon, ich muss sie bitteln und betteln, oh, bitte, 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 bitte. Wisst ihr? Sondern danken. Ich danke dir. Heute werden Wunder geschehen. Nicht, weil ich toll drauf bin, sondern weil du mit mir kommst in den Tag und deine Auferweckungskraft in mir sichtbar wird. Und. Noch viel mehr. das Wort nehmen, 1:1, wie es da steht. Und dann nachher am Schluss, das dritte, Christus erfülle alles mit allem, mit der ganzen Fülle. Ja, ich könnte noch weiter schwärmen, aber ich glaube, ihr müsst noch Mittagessen, gell? Also Gebet. Gebet ist der Schlüssel zum Vaterherz Gottes. Gebet ist der Schlüssel, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, dann beten wir gemäß dem Wort Gottes, dem Willen des Vaters und zur Ehre des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.